Good News for Bad Moms.
Ihr seid nicht alleine.
Mit dem Kind sowieso nie wieder.
Wir sprechen euch aus der Seele.
Aus der russischen Seele.
Und belarussischen Seele. Und aus dem Muttermund.
Muttermund tut Wahrheit kund.
Это что же такое, ни минуты покоя, суета, толкотня, беготня. И мечусь я в испуге в этом замкнутом круге, я устал, пощадите меня.
Hi.
Привет, как дела?
Wir freuen uns, uns zu sehen und uns zu hören, denn es liegen 2 Monate zwischen unserer letzten Folge und heute und so lange haben wir uns auch nicht gesehen.
Gefühlt liegen 2 Leben dazwischen. Die Welt ist irgendwie ganz anders.
In uns herum, um uns herum. What's new? Wir haben so viel zu besprechen, deswegen wird diese Folge extra lang sein. Was ist neu bei Muttermund?
Wir haben eine gute Nachricht für alle schlechte Mütter. Wir machen weiter, weil wir gemerkt haben, dass es vielen auch so geht. Vor allem in Corona-Zeit haben wir das ja gemerkt, dass man ständig dieses schlechte Gewissen hat und nichts zu Ende bringt. Weder Kinder, noch Haushalt, noch Arbeit perfekt irgendwie erledigen kann. Und anscheinend geht es ja nicht nur uns so. Und deswegen möchten wir gerne mit unserem Podcast uns gegenseitig unterstützen, eine Community aufbauen.
Eure Stimmen sammeln. Die haben mir tatsächlich geholfen, weil ich die ganze Zeit dachte, ich bin die Einzige, die so beschissene Mutter ist. Und ich habe mein schlechtes Gewissen nur mit mir rumgeschleppt und habe es versucht, mit niemandem zu teilen, um nicht verurteilt zu werden. Und seitdem wir diesen Podcast machen, fühle ich mich nicht nur bestärkt, befreit und ja irgendwie auch beflügelt in meinem Rabenmutter-Dasein. Ja, ich muss kurz einhaken. Wir sitzen hier gerade bei Olga in der ehemaligen Dachkammer, die jetzt zu einem Arbeitszimmer umgebaut wurde.
Danke Corona.
Dank Corona, genau, wo jetzt beide Eltern arbeiten, während die Kinder draußen gerade Blockflöte spielen, oder?
Ja, tut mir leid.
Sorry. Aber bevor wir über unseren Urlaub sprechen, müssen wir über eine Sache sprechen, die uns eigentlich viel mehr beschäftigt gerade und die viel aktueller und viel wichtiger ist.
Ach, das hat ja auch mit dem Urlaub zu tun direkt, weil unser Urlaub ist nicht stattgefunden. Also der geplante Urlaub, die Reise nach Belarus, haben wir abgesagt, ursprünglich wegen Corona. Und jetzt hat Belarus uns aber hier alle eingeholt, würde ich auch sagen, in Deutschland. Ich merke das, es vergeht kein Tag, wo über Belarus berichtet wird. Das freut mich natürlich, dass das Land endlich mal gesehen wird, was jahrzehntelang irgendwie so ein weißer Fleck zwischen Polen und Russland war. Aber in manchen Nachrichten, die ich sehe und höre, wo es von Folter, Gewalt gegen wehrlose, friedliche, schöne Menschen geht, ich hätte lieber auf diese Nachrichten verzichtet.
Ich habe seit 3 Wochen nur damit zu tun auf der Arbeit. Wir sind beide Journalistinnen. Und meine Berichte drehen sich gerade nur um Belarus. Und Olga, ja, wie ihr wisst, kommen sie aus Belarus und hat ihre Familie in Belarus und die meisten ihrer Freunde. Und als ich Olga zwischendurch angeschrieben habe, so vor 3 Wochen, ging es ihr gar nicht gut. Da war sie, glaube ich, mit Nerven ziemlich am Ende.
Weil das irgendwie einmalig ist, was da gerade passiert. Ich weiß nicht, ob das mir mehr positive oder negative Gedanken gibt. Irgendwie beides. Und die Stimmung ändert sich 100 Mal am Tag, je nachdem, welche Nachricht ich gerade sehe oder Video oder Sprachnachricht von Freunden bekomme. Das geht von ganz toll irgendwie Euphorie und Stolz für dieses Volk, für diese schönen Menschen, die demonstrieren, die ihre Angst überwunden haben, die auf die Straßen gehen für ihre Rechte nach 26 Jahren so in einen lethargischen Schlaf. Es stoßt aber auf eine sehr brutale Gewalt. Das ist natürlich nicht schön, wenn ein Bekannter mir dann schreibt, ich war in Akrestina und dann bin ich schon so, weißt du, wie der Boden weg von, du weißt, Akrestina, das ist diese Untersuchungshaft in Minsk, wo Menschen genau geschlagen wurden, dann fallen solche Begriffe. Ja, dann sind wir nochmal über Dubinischny-Korridor, Schlagstoff-Korridore gelaufen, wo du dann laufen musst und von beiden Seiten auf dich mit Schlagstoffen eingeprügelt wird. Und das ist halt jemand, den ich kenne. Und wenn er das erzählt und ich schaue in seine Augen und sehe da ja Schmerz und natürlich Trauma, aber der hat trotzdem keine Angst. Und er hat die Angst überwunden, wie viele anderen Frauen und Männer sie überwunden haben. Und das finde ich so merkenswert. Also die Belarussen sind jetzt gerade die Europäer schlechthin, die für europäische demokratische Werte wie Freiheit, Rechtsstaatlichkeit wirklich hart kämpfen müssen.
Ich übersetze und mache Interviews mit Belarussen, die da sind, die auch im Gefängnis waren. Und die erzählen einerseits so schreckliche Sachen wie eben diese Schläge und Folter. Und was noch schlimmer finde ich als physische Folter ist diese Entwürdigung und Entmenschlichung, die da in Akristin aber nicht nur passiert, dass sie den ganzen Tag und die Nacht stehen mussten, auf den Knien und nicht aufstehen durften. Das ist eine Sache, dass man geschlagen wird, wenn man aufsteht und dass alles einem wehtut. Aber man muss dann irgendwann aufs Klo. Und wenn du dann aufs Klo willst, dann wirst du nicht aufs Klo gelassen. Und dann mussten die Leute sich in die Hosen scheißen. Wenn sie ihre Hose ausgezogen haben und auf den Boden geschissen haben, dann mussten sie sich in ihre Schuhe ausziehen und in ihre Scheiße reinstellen. Und das erinnert mich so an Gulag. Weißt du, so absolute Erniedrigung und Entmenschlichung. Und ich frage mich, woher kommen diese Leute, die sich das einfallen lassen? Aus welchem Höhlenloch sind sie gekrochen? Was für ein Mordor ist das? Sind sie bei Stalin in die Schule gegangen?
Wir sind aufgewachsen mit diesem Mythos und diesen Schreckensbildern von Faschisten. Ne? So nennt man immer noch die deutschen Nazis und dieser Zweite Weltkrieg, das ist das Trauma schlechthin und das ist die Idee in Belarus, wie Menschen erzogen wurden. Das ist das Schlimmste, was uns angetan wurde. Deswegen nie wieder Krieg. Und das waren diese Feinde, diese Faschisten, die haben uns gequält und gefoltert. Und wenn ich jetzt diese Jungs, die aus unserer Gesellschaft von Müttern, von unseren Nachbarn, Tanten erzogen wurden, ich frage mich auch, wie sie zu den Menschen geworden sind. Das kann ich irgendwie nicht begreifen.
Also wenn ich sowas höre, dann denke ich, Gott sei Dank bist du hier. Gott sei Dank bist du nicht in dieser Gefahr. Aber gleichzeitig hört man dann Erzählungen wie Sveta zum Beispiel von Free Theater Belarus, die du mir empfohlen hast, die auch im Gefängnis war und mit der auch nicht zimperlich umgegangen worden ist, die ist total glücklich, weil sie geht auf die Straße und sie sagt, das ist so eine unglaubliche Euphorie und so ein schönes Gefühl, dieses Land in Aufruhr zu sehen, diese Menschen zu sehen, die so schön und so friedlich demonstrieren und diese Grassroots-Bewegung quasi, wo jeder ein Leader sein kann und jeder was beitragen kann und die Leute zum ersten Mal merken, was eigentlich Individualismus, Freiheit und die Stärke eines Einzelnen bedeutet und die Stärke auch von einem Volk. Und ich kann mir das auch unglaublich schön vorstellen, nur erleben wir das nicht.
Jeden Sonntag gibt's in Minsk so wie eine Art Karneval. Das ist voll die Karneval- oder Straßenfeststimmung, wo alle rausgehen. Viele haben Blumen, sind schön gekleidet, sie haben super kreative Plakate.
Deine Top 3, hast du die im Kopf?
Ich mochte besonders «Mir nie straschne я рожала». Ich habe keine Angst, ich habe ein Kind geboren. Und in Bezug auf Lukaschenko, ich gehöre dir nicht, deswegen bist du so wütend. Es gibt ja bei uns diesen Spruch, nicht твоя, wo ты бесишься. Und dann «Насильно мил не будешь». Man kann nicht zwingen, dich zu lieben. Und das sind alles irgendwie Plakaten, die Frauen in der Hand hatten. Und damit kann man sich da gut identifizieren. Und das ist, glaube ich, worum es halt geht. Das ist, diese ganze Situation kann man so darstellen wie ein, das ist so ein gewalttätiger Ehemann, mit dem du schon 26 Jahre verheiratet bist. Ursprünglich war das eine Beziehung aus Liebe. Du bist in diese Ehe gegangen, du hast ihn geliebt. Also da wurde er tatsächlich gewählt, 94 damals. Aber nach und nach hat er sich so mehr oder weniger zu einem Monster entwickelt, hat dich geschlagen, hat dich erniedrigt und du hast einfach weiterhin das Leben geführt, den Haushalt gemacht, alles gemanagt, auch für ihn und versucht hat einfach dein Leben zu leben und auf ihn quasi so wenig wie möglich zu achten, na, nicht staatliches Fernsehen geguckt, nicht die Zeitungen gelesen, die man dich zwingt zu abonnieren, die dann direkt als Toilettenpapier benutzt und so. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt geht es nicht mehr. Du kannst ihn einfach nicht mehr ertragen und dieses Gefühl ist stärker als die Angst. Ja, wie so ein Abuser. Gibt es ein deutsches Wort für russisches, sehr russisches Wort Abuser? Das ist eine toxische Beziehung, der ist sich sicher, der ist das Beste für dich. Der sorgt doch für dich. Wieso weißt du das nicht zu schätzen?
Ja.
Du, eine arme Frau, du hättest doch nichts Besseres bekommen können. Und du weißt es nicht zu schätzen und du gehst jeden Abend raus wie ein Flittchen? Was soll das? Das ist seine Sicht der Dinge, ne?
Das ist tatsächlich so, dass es wie eine Beziehung ist, ne? Und das merkt man auch daran, was er über Frauen redet, wie er über Frauen redet. Mhm. Genauso redet er über sein Land. Und das ist wirklich erschreckend.
Ja, Mann, sein Slogan, ne, ist ja «Любимую не отдадим». Meine Geliebte gebe ich nicht her. Und der Slogan von der Gegenkandidatin, die unfreiwillig quasi zu einer Herausforderin geworden ist, weil ihr Mann festgenommen wurde und sie stellvertretend für ihn quasi eingesprungen ist, ihr Gegenslogan war «Если любишь, отпусти». Genau, wenn du liebst, lass los. Der möchte aber nicht loslassen. Der sagt, der hat ja bei diesem Auftritt, wo die Mitarbeiter von dieser Fabrik geschrien haben, geh weg, geh weg. Und dann sagte er, ich gehe nur dann weg, wenn ihr mich tötet. Und die Belarussen so, wir sind eine friedliche Nation. Da steht als erste Zeile in unserer Hymne, wir sind friedliche Menschen, wir wollen keine Gewalt. Und dann sagt er, ihr müsst mich aber töten. Wie kommt man aus so einer toxischen Beziehung raus? Hast du eine Idee?
Vielleicht muss man tatsächlich gewalttätig werden.
Aber muss man Gewalt mit Gewalt unbedingt bekämpfen, damit das Gute siegt? Dann ist das Gute nicht mehr gut. Weißt du?
Ja, man muss auch sagen, dass Belarusen die friedlichste Nation der Welt sind. Zumindest die friedlichste, die
ja,
ich kenne.
Das ist, weißt du, das ist nur einfach nur...
Ein Mythos?
Das ist daraus gewachsen. Nein, schon. Die sind die geduldigsten, würde ich sagen. Weil Belarus liegt zwischen Europa und Russland, zwischen Norden und Süden, zwischen Ukraine, Baltikum. Also alle Kriege, die gelaufen sind in Europa, die marschierten alle quer einmal durch Belarus. Und dabei sind so viele Menschen umgekommen. Und die Belarussen hatten schon seit Jahren so viele Erfahrungen mit Krieg, dass sie das einfach nicht möchten. Es gibt dieses Sprichwort, Hauptsache es gibt keinen Krieg, ne? So ein genetischer Code, der von unseren Omas und Opas uns eingepredigt wurde, noch bevor wir geboren wurden. Hauptsache es gibt keinen Krieg, lasst es nicht zu. Das ist scheiße. Das ist die scheißeste Scheiße, die es gibt. Verstehst du? Und jetzt stecken wir in dieser Scheiße. Das ist echt eine Sackgasse. Ich weiß nicht, wie Belarus jetzt da rauskommt.
Falls ihr euch gerade fragt, in welchem Podcast befinde ich mich gerade?
Es geht um Beziehungen, um toxische Beziehungen.
Gleich geht es auch über Kinder. Bleibt einfach dran. Aber wir müssen dieses Thema, was uns beiden komplett am Herzen liegt, noch kurz zu Ende bringen, zumal dieses Thema ja tatsächlich sehr beziehungsähnlich ist und es ist ein Frauenthema, denn die Revolution von in Belarus wird von Frauen angeführt, von Frauen getragen, der Protest, und tatsächlich geht es viel um Psychologie und so eine Familienzusammenführung, Familienaufstellung, Familien.
Es gibt in diesem Konflikt leider nicht nur diese gewalttätige Ehemann, Vater und die unterdrückte Frau, die sich jetzt zur Wehr setzt, sondern auch halt die Nachbarn von verschiedenen Seiten und vor allem dann, na, du weißt, der mächtige Nachbar östlich.
Die unterdrückte Frau, die sich noch nicht mal zur Wehr setzt, sondern bittet, einfach zu gehen. So.
Ja, eigentlich schon. Und mit Blumen, ne?
Genau, mit Blumen und Küssen und eigentlich im Guten, ne? Und da steckt einerseits, hast du gesagt, diese Geduld von Belarusen, die in der Sowjetunion war ja auch legendär. Selbst unter dem geduldigen Sowjetvolk waren Belarusen die geduldigsten. Ich glaube, es gibt so einen Witz, dass man in Belarus, wo es übrigens noch Todesstrafe gibt, die Strafe durch Erhängen abschaffen musste, weil die Belarussen sich nach 3 Tagen Hängen an den Strang gewohnt haben und gesagt haben, ja, erstmal hat's gedrückt und dann ging's schon irgendwie.
Ach, bitte.
Dann ist das aber auch diese Frauenphilosophie, in der wir aufgewachsen sind. Хорошо, что бьет, бьет, значит, любит.
Ja,
wenn
das ist
schlägt,
so schlimm.
Dann liebt
ja,
er
ja,
dich.
Ich bin auch damit aufgewachsen. Ja, genau. Aber in Deutschland gibt's auch Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Aber das ist nicht so gemeint, dass man Frau schlägt, ne?
Ich glaube, das ist mit bei Jungs, sagt man so, oder? Die zusammenspielen, keine Ahnung. Deutsche, okay. Erklärt es uns.
Ja, nee, auf jeden Fall. Ich finde dieses Sprichwort einfach dämlich. Wenn er dich schlägt, dann liebt er dich.
Genau, und jetzt 4 Wochen Revolution in Belarus. Das ist ja wie so eine Schallwelle, habe ich mal gesehen. Der obere Ausschlag heißt irgendwie, yay, wir werden siegen. Und der untere, okay, wir werden alle getötet. Yay, wir werden siegen. Okay, wir werden alle getötet. So geht es mit dir auch?
Das sind jetzt historische Zeiten, das ist definitiv. Wie das endet, ob das ein Happy End wird oder ob alles nur schlimmer wird, man denke immer, es wird nicht schlimmer. Doch. Ich habe gefragt den Bekannten von mir, der in Akrestina war, in dieser U-Haft, 2 Tage, was hat dir dann geholfen, das überhaupt in dieser Situation durchzustehen? Genau, der ist gläubig und der hat dann an Gott gedacht, aber die anderen Menschen, die da waren, meinte er, das war der Humor. Und eigentlich durften sie sich nicht unterhalten, aber als sie dann nach Christen gebracht wurden, wo sie dann in einen kleinen Hof, irgendwie 5 mal 5 Meter, 80 Personen eingequetscht wurden, sie haben versucht, tatsächlich Witze zu machen in dieser Situation, den Menschen. Hast du einen Witz parat? Du bist ja immer so witzig. Sag mir was Witziges, damit es mir besser geht.
Ich glaube, dass Lukaschenkos größter Vorbild Rambo ist, weil er ja jetzt mit Kalaschnikow und dem Tarnanzug rumläuft. Aber von Rambo gab es auch nur 5 Ausgaben. Lass uns über den Urlaub reden. Urlaub. Didi. Für uns beide war das eine Premiere, denn wir beide haben unseren Urlaub zum ersten Mal in Deutschland.
Gezwungenermaßen. Freiwillig, unfreiwillig. Ja, wie war's? Erzähl, du warst in Bayern.
Ich wäre niemals nach Bayern gefahren, wenn nicht Corona gewesen wäre. Nicht.
Aber Bayern ist schön, habe ich gehört.
Ja, Bayern ist auch schön und deswegen bin ich total dankbar, dass die Situation so war, dass ich das tatsächlich für mich entdecken konnte. Aber ich hielt es immer für total uncool, Urlaub in Deutschland zu machen. So.
Ja, warum eigentlich?
Keine Ahnung, das ist in meiner Single-Vorstellung. Das machen immer nur die Spießer, immer diese Familien mit Kindern, die irgendwie in großen Autos an dir vorbeifahren und blöde Kinderlieder singen oder irgendwelche Rentner in beige Farben Anzügen. Ja, und jetzt bin ich ja selber eine von diesen Familien, die in großen Autos sitzen und bescheuerte Kinderlieder singen. Auf dem Weg nach Bayern! Yay! Bayern ist krass! Das Ding ist, ich lebe seit 26 Jahren fast in Köln und denke, dass Köln Deutschland ist. Was so total nicht wahr ist, weil Köln ist eine Blase irgendwie. Vor allem, ich lebe jetzt gerade in Köln-Mitte und denke so, ja, Deutschland ist so Multikulti und offen und jede vierte ist schwul und irgendwie alle sind Hipster und dann fährst du in so ein Dorf nach Bayern und denkst, krass, hier ist die Welt noch in Ordnung. Da hat jede Kuh eine eigene Glocke, die einen eigenen Klang hat, damit sie erkannt wird auf der Alm. Und die Frauen, die haben auch Riesenglocken, wenn sie in Dirndl eingepackt sind. Also man sieht sie auch richtig. Es wird Wert auf Weiblichkeit gelegt. Und die Männer tragen tatsächlich Lederhosen. Wir saßen in so einer, es war nicht viel los da irgendwie, wegen Corona oder keine Ahnung was, aber einmal, als wir im Biergarten saßen, kamen einfach 20 Männer in Lederhosen rein. Worüber unterhalten sich diese Männer? Über ihren Dorf, über die Lederhosen, über die Kühe, über keine Ahnung. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie ist das in so einem Dorf aufzuwachsen? Keine Ahnung.
Ja, du, die erste Stadt, die ich in Deutschland besucht habe, war Augsburg.
Und?
Ich war überwältigt. Das war wie eine, du kannst ja nicht glauben. Ich dachte, ich bin irgendwo in einem Märchen gelandet.
Ja.
Super, picobello, sauber, sehr schöne Laternen, diese Wege, diese Häuser, alle so schön und sauber und ordentlich und ja genau, so gepflegt. Um 20 Uhr ist tote Hose, ja. Tote Lederhose.
Ja.
Genau, das war die erste Stadt, die ich gesehen habe. Ich fand das super schön, aber irgendwie fast schon erschreckend schön, weil das so perfekt, weißt du? Und die zweite Stadt war aber Dortmund. Da habe ich mich sofort dann heimisch gefühlt.
Ja, das ist echt krass.
Das war auch so ein Unterschied, weißt du?
Warum leben Leute freiwillig im Ruhrgebiet? Fahr doch nach Bayern, da ist die Landschaft so Hügel, Hügel, Berg, Berg, Hügel, Hügel, Gras, Gras, Grün, Blau. So, alles so wunderschön. Und dann fährt man in dieses Ruhrgebiet rein, 7 Farben Grau, würde ich sagen. So, ja. Und die Landschaft ist auch
Uni Bochum, ne, vor Augen.
Genau,
genau. Ja. Nee, das hat ja auch Charme. Also, ich habe mich in Dortmund verliebt.
Ja, das stimmt. Also
was war denn das Schönste in Bayern? Wie würdest du jetzt, mach mir einen Werbeslogan für Familienurlaub in Bayern, dass ich auch Lust bekomme.
Weißwürste fand ich sehr gut. Weißbier und Wandern. 3x
www.
Genau.
Und wie war es mit Internet?
Internet gab es nicht überall.
Ja, siehst du, das war auch meine Erfahrung im Urlaub. Also krass, ne? Wir haben uns noch diese Corona-App installiert, aber das ist leider daran gescheitert, weil wir 90% der Zeit keinen Internetzugang auf Just hatten.
Just unser Stichwort. Du warst am anderen Ende von
Just
Deutschland.
Just in Time, sprechen wir von Just. Genau, das war irgendwie auch so ein Zufall, als wir dann Belarus abgesagt haben, sagen mussten, haben wir uns gedacht, was machen wir denn? Man möchte ja dann irgendwie ans Meer, wenn schon wir in Deutschland bleiben. Es war aber alles ausgebucht. Irgendwie, man plant ja immer so alles im Voraus und in Corona-Sommer, das war eh nicht realistisch, dann irgendwie eine Unterkunft Ende Juli zu finden, die frei war und bezahlbar für eine vierköpfige Familie.
Da habe ich auch gesagt, weil eigentlich heißt es, dass die deutschen Weltmeister im Reisen sind oder im Urlaub machen, weil keine Nation so viel reist wie die Deutschen. Und ich habe festgestellt, die Deutschen sind auch Weltmeister im Urlaub buchen, abbuchen und wieder zurückbuchen, weil wie sie während Corona geschafft haben, alle ihre Urlaube abzusagen und dann irgendwie nach dem Shutdown, so eine Woche nachdem es hieß, irgendwie man darf wieder raus, war alles ausgebucht. Und ja, ich dachte, wann? Wie habt ihr das geschafft?
Eine Freundin hat uns dann auf die Idee gebracht, nach Jugendherbergen sich umzuschauen, wo ich nie drauf gekommen wäre. Und dann haben wir geguckt, war auch im Internet alles ausgebucht, aber bin ja Journalistin. Ich weiß, man braucht immer zwei Quellen. Dann habe ich da auch noch angerufen. Ich habe gefragt, gibt es irgendwas frei in einer Jugendherberge an Nordsee? Und tatsächlich gab es noch ein Zimmer frei in der Jugendherberge da auf Just. Ohne Toilette, ohne Dusche, aber halt ein Zimmer, ne? Mit vier Betten.
Meinem Verstand entzieht sich das, warum man in Urlaub keinen Komfort haben will, sondern ein Vierbettzimmer. Ich meine, man kann
genau, mit zwei Kindern. Und dann musst du halt bedenken, wie die eingeschlafen sind. Dann kannst du ja auch nichts machen. Kannst du nicht mehr das Licht anmachen und so. Und dann sowieso ist es so ein Zimmer kleiner als hier unser Arbeitszimmer. Also es passen quasi nur zwei Hochbetten rein und ein kleiner Tisch.
Ich meine, wie unsexy ist das? Abgesehen davon, dass du keinen Sex haben kannst. Du kannst nicht mal neben deinem Partner liegen, weil es die Betten irgendwie Etagenbetten sind.
Familienurlaub ist anders.
Ja.
Das weiß der besser als jemand anderes.
Oh, das habe ich jetzt
da
auch.
Legt man auf andere Sachen Wert. Es war halt schon auf Dauer, denke ich, ein bisschen schwierig als Familie in so einem kleinen Raum. Aber man ist ja auch nicht so viel Zeit da drin. Und das war das Gute daran, dass man da immer raus wollte. Deswegen hat man sehr viel Zeit im Freien verbracht. Und Just als Insel fand ich einfach wunderschön. Das Beste daran, dass es da keine Autos sind. Und wir waren dann eine Woche komplett nur mit dem Fahrrad unterwegs und ab und zu mit den Kutschen. Und wir sind nie so viel Fahrrad gefahren wie dort. Und diese Landschaften, die sind einfach wunderschön. Also auf einer Seite hast du halt Sandstrand, so feiner, kleiner, weißer Sandstrand, sehr breit. Und diese Strandkörbe, die ich zwar irgendwie sehr schön und sehr prägnant finde, aber immer noch den Sinn dahinter nicht verstanden habe.
Die sind nicht so bequem, oder?
Ich weiß es nicht, weil ich das nicht ausprobieren konnte. Sie waren ja alle schon ausgebucht.
Nein.
Obwohl da keiner drin war. Das meine ich.
Die gehören hier.
Naja, den Leuten, die da Urlaub machen, man kann sie mieten für eine Woche und dann darf kein anderer sich da reinsetzen. Manche haben sie noch extra so eingebuddelt mit Sand.
Und das muss sehr wohltuend für die Deutschen sein, die sich ja immer über diese Russen in der Türkei beschweren, die Strand liegen mit Handtüchern.
Ich weiß nicht, ist das Individualismus oder ist es sowas typisch Deutsches? Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber für mich so ein bisschen fremd. Da war halt ein Wächter, der saß in so einer Bude und dann haben wir gefragt, können wir einen Strandkorb mieten? Nee, die sind leider alle belegt. Ja, schauen Sie, 40 sind frei. Kann ich mich in einer... Nee, die sind schon bezahlt und belegt. Tut mir leid. Okay, naja gut, nächstes Mal. Was war für dich das Schönste und das Schlimmste an dem Urlaub im Corona-Sommer?
Das Schönste war, weil es, dass ich einerseits Bayern, aber auch andererseits für mich Wandern entdeckt habe. Ich hätte nie gedacht, dass ich wandern kann. Guck mich mal an, mein Körper ist höchstens zum Dancen in der Disco gemacht, aber nicht zum Wandern. Das war für mich auch etwas, was die Spießer machen.
Eher zum Hängematte ja, in Thailand.
Auf jeden Fall hast du festgestellt, dass die Hänge, dass dein Körper anatomisch für Hängematte einfach wie geschaffen ist. Ich glaube, jeder Körper ist für eine Hängematte gemacht. Aber meins ganz besonders und deswegen ja, liebe ich Abhängen. Mein Mann liebt aber, wie so viele gute Männer, die guten Männer, die lieben einfach Aktivitäten mit der Familie. Am besten sportlich. So, und Wandern ist etwas, was ich immer so versucht habe, aber nie das so über 2-3 Stunden gemacht habe. Jetzt 5 Stunden Bergwandern, alter Falter. Also nach 10 Minuten lag ich schon im feuchten Gras und habe irgendwie mir den Himmel angeguckt und so, oh ja, ich wollte mich nur kurz hinlegen und gucken, wie es von unten aussieht. Nach 20 Minuten hat Fernando irgendwie, ich keuchend über einen Baum hing ich so und Fernando hat gesagt, langsam atmen. So, und Ruben, unser Sohn, irgendwie ganz vorne, hat voll mitgemacht. Aber ich muss sagen, als es dann abwärts ging, habe ich gedacht, das ist doch echt schön und echt meditativ. Und ja, also man kommt so zur Ruhe und endlich hören diese Gedanken auf, mir in den Kopf zu schießen. Und natürlich ist diese wunderbare Landschaft und ja, irgendwie ist es sehr schön und befriedigend. Und ganz ehrlich, Berge haben eigentlich sogar mehr zu bieten als so ein Strandurlaub, weil in den Bergen gibt's auch oft Seen, wo du dich erfrischen kannst oder Flüsse. Und gleichzeitig gibt's diese wunderschöne Natur zum Wandern. Und das Negativste war für mich, also dass ich mich frage, macht eigentlich Urlaub mit Kind überhaupt einen Sinn? Ich würde sagen, für mich war das erste Mal Urlaub mit Kind, der aktiv ist. Davor waren wir in Urlaub, da war Ruben immer noch klein. Zumindest so klein, dass er keinen eigenen Willen hatte. Und man konnte ihn überall irgendwie entweder in Marsupi, im Tuch oder im Kinderwagen mitnehmen. Und das ging irgendwie alles gut. Teilweise saßen wir in Spanien bis 12 Uhr nachts in irgendwelchen Bars und Ruben schlief einfach friedlich daneben. Und es hat funktioniert so. Und für mich war das jetzt das erste Urlaub mit Kind, so richtig mit Kind. Ich bin mehr erholt, wenn ich arbeite, als wenn ich in Urlaub mit Ruben bin. Weil vom Aufstehen bis zum ins Bett gehen ist alles auf dieses Kind ausgerichtet. Du kannst eigentlich nichts machen, was ihm nicht gefällt. Er kann jederzeit anfangen, irgendwas zu boykottieren. Sei es irgendwie das Essen, Frühstück, Wandern, See. Weißt du, man nimmt ein Buch in den Urlaub mit. Meinst du, ich habe eine Seite von diesem Buch gelesen. Also klar, du kennst es ja. Oder wie hältst du das mit Urlaub?
Ich habe nicht mal ein Buch mitgenommen. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich mit Kindern Urlaub mache. Ach, nee. Auf sowas falle ich nicht mehr rein. Von dieser Insel, ich bin sehr dankbar, dass ich sie entdeckt habe. Ich wusste nicht von diesem Ort und wäre wie immer dann zu meinen Kühen und Storchen nach Belarus geflogen, zu meinen Eltern, um mich da satt zu fressen und mal auszuschlafen, während die Kinder von Großeltern betreut werden. Ist ja so meine Vorstellung von Luxusurlaub, aber war nicht möglich. Und dadurch haben wir halt die Schönheit, die schöne Natur, dieser Wow-Strand kennengelernt, dieses schöne, entschleunigte Leben ohne Autos, ohne Internet. Das hat auch gute Seiten. Es war manchmal sehr nervig ohne Internet. Man kann nichts nachschauen. Man kann nicht niemandem was schreiben. Aber gut, dann musst du dich damit abfinden. Und dann ist es auch sehr entschleunigend, wo du dann halt der leckere ostfriesische Tee. Da habe ich ein Stück Heimat gefunden tatsächlich, weil die Deutschen trinken hier keinen Tee, ne? Aber dort schon. Und da gibt's so Teestuben. Und dann richtig mit Kanne, Tee und ein bisschen Milch und dann noch Kuchen oder sowas dazu. Das haben wir sehr geliebt. Auch viele schöne Familienmomente. Trotz, wie du das richtig natürlich bemerkst, dass Urlaub mit Kindern eigentlich nie entspannt ist und man ist nur damit beschäftigt, den Schaden zu begrenzen, indem man im Café versucht, dass die Kinder ein bisschen weniger Lärm machen oder die umgekippte Tasse wieder mal den Tisch in Ordnung zu bringen und so weiter und so fort. Aber der schlimmste Moment war am letzten Abend, wo unser Sohn, der Kleine, der Zweijährige,
hat sich nach dem Abendessen, wirklich am letzten Abend, die Zunge durchgebissen, indem er vom Laufrad gefallen ist und wirklich dann die ganze Nacht blutet hat. Und dann man so auf einer Insel, wo es zwei Ärzte gibt, die dann am Wochenende auch nicht arbeiten und halt einfach die letzte Nacht nicht geschlafen hat und in einer Jugendherberge, wo Wände natürlich sehr dünn sind und dir schon sowieso peinlich ist, da mein Denken die ganze Nacht noch schreit und dann bin ich einfach rausgegangen, keine Ahnung, 1 Uhr nachts und ich mit dem weinenden Kleinkind habe versucht, ihn in den Schlaf zu schaukeln, habe nach oben geguckt und habe diesen vollen Mond gesehen. Und das war so schrecklich und schön zugleich mit diesem vollen Mond und ich alleine als Baby gefühlte Ewigkeit in den Schlaf schaukeln.
Was habe ich gesagt? Die Belarussen gewöhnen sich nach 3 Tagen, hängen sogar an den Strang. Am Anfang hat die Luft ein bisschen gefehlt, aber wer braucht schon die Luft? Ja, nein, das Ding ist, klar, man lernt das auch zu schätzen, dass man das neue Leben, das andere Leben, nicht irgendwie dieses Bohem-mäßige am Strand abhängen und Bücher lesen, sondern im Sand rumbuddeln und Wasserrutsche fahren. Und ja, wenn man noch einen Anteil von einem Kind in sich hat, dann hat man auch ganz viel Spaß.
Wir haben Wattwanderung gemacht. Wir haben in diesem, da gibt's ja, genau, ich habe das angefangen, aber nicht zu Ende.
Die eine Seite von Just erzählt.
Ja, die andere Seite, das ist Watt, Naturschutzgebiet. Und das ist eigentlich dein Traum, oder? Wo du an die See wolltest und dann Watt entdeckt hast. Nee, aber das war auch cool, weil wir waren barfuß in dieser Matschepfütze. Und das war wie Peppa Pig, also Peppa Woods, dieser Zeichentrick mal live mitzuerleben, ne?
Echt unfassbar, wie viele tatsächlich Gesichter Deutschland hat. Du eben Nordsee, ganz im Norden und ich im Süden.
Das haben wir alles jetzt in Corona-Sommer erlebt.
Stimmt, ohne Corona hätten wir unsere Heimat nicht kennengelernt, quasi unsere neue Heimat.
Ja,
und nicht gesehen, wie vielfältig es ist. Wie sind die Leute ganz kurz im Norden? Habt ihr sie verstanden? Haben sie überhaupt gesprochen? Die sind ja
das
so
waren alles Polen. In Jugendherberge haben nur polnische Mitarbeiter gearbeitet und ansonsten waren die Menschen da, die Gäste, mit denen wir ein bisschen kommuniziert haben, andere Familien, die waren aus Hamburg, aus Berlin, die waren nicht von dort. Ich habe jetzt leider nicht so wirklich Kontakt. Und ja, aber das sind ja alles Touristen, deswegen kann ich dir gar nicht sagen. Aber der Tee, der Ostfriesen-Tee, super. Also diese Tradition habe ich sehr lieben gelernt.
Ja, weil die Deutschen fragen auch immer, warum wurde Nawalny mit Tee vergiftet und der Litvinenko nicht mit Wodka? Und die so, ja, wir trinken halt mehr Tee als Wodka. Das haben die gar nicht im Kopf. Und die Belarusen, Chai s Malinovim Vareniem, das Lieblingsgetränk von Lukaschenko, Tee mit Himbeermarmelade. Der soll doch irgendwie sein...
Der soll doch von Putin auch so Tee bekommen wie Nawalny. Das würde, glaube ich, alle retten.
Okay.
Ja, wir müssen Schluss machen.
Wir müssen Schluss machen. Die Kinder wollen essen. Yay. Liked uns, schreibt uns, ruft uns an, beziehungsweise hinterlasst uns Sprachnachrichten. Wir freuen uns über jede Nachricht und über jede Spende auf steadyhq.com. Mhm.
Ihr könnt uns gerne einen Tasse Tee auch spendieren. Ja, jetzt ist aber wirklich gut.
Also, was legen wir предложение?
Bitte Tür schließen. Von der anderen Seite.
Eine Minute, bitte. Eine Minute.
Закрой дверь к себе, чтобы Алекс не мешал.
Das nehmen wir auch rein.